Vielen, vielen Dank. Eigentlich müsste jeder mal hier stehen und in diese vielen Gesichter schauen. Das ist einfach ganz, ganz grandios. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt heute Morgen. Genau, niemand verlässt diesen Planeten unversehrt am Ende. Muss ich meine Tasche suchen? Da. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die steht in der Bibel im neuen Teil, im Neuen Testament in Johannes 11. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen: Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar gemacht werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha und ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Ist eigentlich lustig, ne, dass sie hier eine Antwort gibt auf eine Frage, die er gar nicht gestellt hatte. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu: Unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief: Herr, wenn du da gewesen wärst, dann würde mein Bruder noch leben. Manchmal verstehe ich Jesus nicht. Er lässt hier seinen Freund sterben und liefert diese beiden Schwestern, Martha und Maria, ihrer Verzweiflung aus. Er hätte ja früh genug losgehen können. Er hätte ja 2 Tage eher losgehen können. Aber er lehnt das ab mit der Begründung, dass Gott dadurch verherrlicht werden soll. Das ist ja alles schön und gut, aber es geht doch auf die Kosten dieser beiden treuen Schwestern. Sie machen alles richtig, sie kennen die richtigen Antworten, sie kennen den Geheimcode zum ewigen Leben. Sie haben ihm vertraut. Stellt man das Vertrauen von seinen Freunden derart auf die Probe? Und wir lesen an dieser Stelle aber auch sonst nirgendwo etwas über die Ehemänner von Maria und Martha. Wenn sie also unverheiratet waren, dann war ihr Bruder, der Lazarus, auch ihr materieller Versorger. Dann kommt zu der Trauer, die sie hatten, noch diese Sorge hinzu: Was soll denn jetzt überhaupt werden in der Zukunft? Das ist eine Situation zum Verzweifeln. Und ich verstehe diese beiden Frauen nur zu gut. In meinem Herzen schreie ich mit Maria und Martha: Jesus, wenn du da gewesen wärst, wenn es dich nur ein kleines bisschen interessieren würde, wie es mir gerade geht, ist dir mein Leiden denn so egal? Ich denke, jeder von uns kennt in irgendeiner Weise Leiterfahrung, mehr oder weniger. Mein Lazarus war eine schmerzvolle Erfahrung in meiner Jugendzeit, die meinen Selbstwert im tiefsten erschüttert hatte und auch mein Vertrauen in den lebendigen Gott. Ich hatte aber diese Verletzung gut verdrängt und hatte mich irgendwie mit ihr arrangiert. Es galt dieses ungeschriebene Gesetz: Wenn du im Keller bleibst, dann fütter ich dich durch. Warum sollte also etwas, das über 20 Jahre oder noch mehr zurückliegt, uns immer noch beeinflussen? Aber die damit verbundene Lüge hatte sich tief in mir eingenistet. Du bist nichts wert. Und sie trieb ihr Unwesen. Nun, 24 Jahre später, treffen drei Ereignisse aufeinander, die ich zunächst nicht miteinander in Verbindung bringe. Das erste ist, dass einer meiner liebsten Freundinnen eine schwere Verletzung erleidet und ich leide unglaublich mit ihr und ich weiß als erstes gar nicht, warum ich auch so verletzt bin und so traurig. Das zweite ist, dass wir die Ausstellung eines guten Freundes besuchen. Genau, der baut aus umgefällten Fichten, baut er einzigartige Kunstwerke. Und wir kaufen uns auch dieses schöne Unikat, aber ich weiß erst überhaupt gar nicht, was das jetzt mit mir zu tun hat. Ich merke irgendwie, das ist wichtig, aber ich schiebe das noch von mir weg. Und das Dritte ist, dass ich eben diesen Text im Johannes 11 ganz oft gelesen habe, immer wieder darüber nachgedacht habe, was da für eine Wahrheit drin steckt. Intuitiv weiß ich, dass hier etwas Wichtiges für mich verborgen liegt. Und dann, wie das so oft ist, bekomme ich eine leichte Grippe und die zwingt mich zur Ruhe und ich weiß, jetzt bin ich dran, jetzt ist die Zeit reif. Und ich nenne das, was Jesus in meinem Herzen gewirkt hat, den Lazarus-Prozess. Maria und Martha sind mir sehr vertraut mit ihrer verzweifelten Reaktion. Alles in uns wehrt sich ja gegen Leid, das einen so ohne eigenes Zutun überfällt. Und mir fällt es schwer, das Bild von dem liebenden Gott mit der Tatsache in Verbindung zu bringen, dass er Leid zulässt, um seine Herrlichkeit dadurch zu beweisen. Es drängt sich ja förmlich der Gedanke auf, dass er die Menschen extra leiden lässt, damit er danach zeigen kann, wie toll er ist. Aber das kann nicht sein. Es passt nicht mit dem Bild überein, was ich von Jesus bekommen habe in den letzten Jahren. Ich bin gespannt, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommt. Als Lazarus stirbt, stirbt auch das Vertrauen, das Maria und Martha in ihn gesetzt hatten. Ihr Kopf funktioniert noch, sie wissen noch die richtigen Antworten und bleiben ja nach außen hin brave Jesus-Nachfolgerinnen. Aber ihr Herz versteht es nicht mehr. Es hat einen gefährlichen Riss bekommen. Und auf dem Foto von dieser Holzskulptur können wir sehen, dass auch die Fichte eine ebensolche Herzverletzung erlitten hat. Die Verwundung läuft genau durch die Mitte des Stammes. Und der Baum macht dann genau das, was wir alle auch an seiner Stelle machen würden. Er kapselt sein Herz ab. Je mehr Material er um die gespaltene Mitte ansammelt, desto widerstandsfähiger wird er. Er fällt nicht um, weil die Jahresringe sich um den verwundeten Kern legen. Und wie die Fichte auch, die Ring um ihre gerissene Mitte ansammelt, so gehen auch wir häufig mit unseren Herzverletzungen um. Was soll man noch tun mit einem Herzen, das einen lebensgefährlichen Riss hat? Man umhüllt es mit einer Schutzschicht. Je dicker, desto besser. Man gewöhnt sich ein dickes Fell an, eine Hornhaut auf der Seele. Eine Mauer, die den verletzten Kern schützt, damit er nicht auseinanderbricht. Wenn du hier gewesen wärst. Beide Schwestern benutzen in der Geschichte genau die gleichen Worte mit in ihrer Anklage an Jesus. Und ich glaube, dass man daran erkennen kann, dass Menschen in so einem Fall häufig genau so reagieren, wenn du hier gewesen wärst. Und das, was in dem Herzen dieser beiden Frauen passiert, ist ja letztendlich ein Misstrauensantrag an Jesus. Dahinter könnte Folgendes stehen: Jesus, bin ich dir eigentlich nicht wertvoll genug, dass du nicht früh genug zur Hilfe eilst? Bedeute ich dir in Wirklichkeit gar nichts? Warum warst du gerade in der schwersten Stunde nicht da? Und was sagt Jesus dann zu dieser Anschuldigung? Gar nichts. Er weint. Und ich glaube nicht aus Scham darüber, dass er seinen Freundinnen nicht früh genug geholfen hat. Er hätte ihnen diesen Schmerz ja ersparen können. Hätte. Hat er ihre Not vielleicht als nicht so wichtig eingestuft und tut es ihm jetzt vielleicht leid? Nein, ich glaube, dass er weint, weil er ihre Herzverletzung mitspürt. Auch wenn sie seine fürsorgliche Liebe in diesem Moment gar nicht erkennen können, war sie ja da, war Jesus ja da in dieser Stunde. Er weiß um die schwere Verletzung, weil er dort wohnt. Und dann fragt er nicht, ja, warum glaubst du denn nicht genug? Oder stell dich nicht so an, jetzt bin ich ja schließlich da zum Trösten. Nein, er fühlt die Herzverletzung mit, weil er dort wohnt in unserem Herzen. Er lebt dort in der geborstenen Mitte unserer Seele. Ich komme noch mal kurz zurück zu diesem Kunstwerk. Die Fichte, aus deren Stamm unser Kunstwerk kommt, hat ihre Verletzung überlebt. Und dann habe ich mich zu Hause mal hingesetzt und habe diese Jahresringe gezählt, 24. Manchmal muss ich darüber grinsen, wie detailgetreu Gott ist. Der Baum fällt und wird in Halbmeterstücke zersägt und dann mit so einem schweren Spalter aufgebrochen. Und das Erhoffte passiert, das innere Kind der Fichte wird sichtbar. Inner Child nennt der Künstler das, wenn im Kern des Stammes der Jungbaum als solcher erkennbar ist. Die Jahresringe brechen auf und geben den Blick frei in die Mitte, den Blick in die Vergangenheit. Und man erkennt ja ganz deutlich, wie der Baum vor 24 Jahren aussah. Vielleicht können wir gleich das Bild nochmal machen, dass man es mal sehen kann. Genau, das Rote, das ist das, wie der Baum vor genau 24 Jahren aussah. Und die vergessene Verletzung ist auch immer noch unverändert vorhanden. Dieser klaffende Riss geht genau durch das Herz des Baumes, obwohl er von außen unversehrt aussah. Ich stelle mir vor, dass das für diesen Baum schrecklich sein muss, ne? So aufgebrochen zu werden mit so einer Macht. Und genau so einen Aufbruch verlangt Jesus von Maria und Martha. Ich lese weiter. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein, er ist doch schon 4 Tage tot. Marthas Reaktion ist nachvollziehbar. Herr, er stinkt schon, ruft sie entsetzt. Sie schreckt vor dem schmerzhaften Aufbruch zurück. Die Leichen in unseren Kellern stinken immer ganz schön gewaltig. Kein Wunder, dass wir die Türen nach unten hin fest verschlossen halten. Je länger diese Verletzungen dort unten liegen, desto mehr greift die Verwesung um sich und verbreitet ihr todbringendes Gift. Unversorgte Herzverletzungen, die verheilen nicht einfach so. Maria hat Angst. Sie will den Gestank nicht noch einmal riechen müssen. Und sie will schon gar nicht andere damit belästigen. Sie verteidigt ihr verletztes Herz. Ich würde das ganz genauso machen. Und Jesus diagnostiziert dazu, wenn du glaubtest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Konditional macht es deutlich. Ihr Problem ist Misstrauen. Aber das ist doch nur allzu verständlich, möchte ich schreien. Jesus, du verlangst zu viel von ihr. Ihr Herz hat einen Riss und sie muss aufpassen, dass es nicht kaputt reißt. Sie tut das, was wir alle an ihrer Stelle machen würden. Ihr Herz hat einen Riss und sie muss aufpassen, dass es nicht komplett kaputt geht. Und trotzdem, wir dürfen Jesus an dieses ungeschützte Herz lassen, ihm erlauben, die Leichen aus dem Keller zu rufen, die wir tief unten verschlossen halten. Er bricht die Türen aber nicht auf, er verschafft sich nicht einfach ungefragt Zugang. Wenn er uns helfen soll, dann muss er ran an die Verwundung, an den Kern. Und das ist ein beängstigender Gedanke. Soll ich mir die Lüge noch einmal anhören, die mich damals so verletzt hat? Du bist es nicht wert. Es fordert uns eine Menge Kraft und Mut ab, sich diesen alten Lügen noch einmal zu stellen. Martha und Maria in unserer Geschichte lassen es geschehen. Da lesen wir weiter. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus, Hände und Füße noch mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war noch mit dem Tuch umwickelt. Das, glaube ich, ist wirklich gruselig gewesen. Lazarus ist ja nicht so andächtig da herausgeschritten, sondern er hatte ja auch noch die Beine umwickelt. Also er wird gehüpft oder gehumpelt oder gekrochen sein und er hatte die Augen noch verbunden. Ich glaube, man kann sich nur schwer vorstellen, wie vom Grauen gepackt die Menschen gewesen sein müssen, die das miterlebt haben. Und dann kommt der schönste Satz in der ganzen Geschichte. Dieser Satz, der mich seit vielen Wochen verfolgt hat. Dann sagt Jesus, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Meine Verletzung, meinen Schmerz soll ich loslassen, freilassen? Er ist doch meiner. Was bleibt denn von meinem Herzen übrig, wenn ich ihn gehen lasse? Symbolisch wird uns hier gezeigt, was wir mit unseren Herzverletzungen tun dürfen. Die Bindungen lösen, der Wahrheit ins Gesicht schauen und die enttarnte Lüge dann gehen lassen. Sprich die Lüge aus, die dein Leben verdunkelt hat, und dann lass sie gehen. Sie hat keine Macht mehr über dich. Vielleicht denkst du wie ich damals, dass du nichts wert bist. Vielleicht glaubst du dieser Lüge, dass man immer stark sein muss oder perfekt, dass man keine Fehler machen darf. Vielleicht ist dein Vertrauen durch einen Treuebruch zerbrochen. Vielleicht flüstert deine Lüge dir zu, für einen wie dich gibt es keine Rettung. Ich weiß es nicht. Jeder hat so seine eigenen Lieblingslügen, denen er Glauben schenkt. Aber wenn man schon seinen Glauben verschenkt, dann doch am besten jemandem, der tatsächlich vertrauenswürdig ist. Es war nichts als eine Lüge, dass Maria und Martha dachten, Jesus würde sie nicht wirklich lieben. Sie hatten fälschlicherweise geglaubt, dass sie nicht wichtig genug waren in Jesu Augen. Diese Lügen, unsere Herzverletzungen, gehören ans Kreuz. Jesus lebt in unserem Herzen, deshalb ist der Riss für ihn ganz genauso schmerzhaft wie für uns. Er will unsere Freiheit, unsere Heilung. Damit beweist Gott seine Herrlichkeit. Das ist die Art und Weise, auf die Gott verherrlicht werden will, wenn wir heil werden. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Ewigkeit. Dann wird es einmal komplett und 100% alles heil sein. Aber ich glaube, das gilt auch jetzt schon für unser Hier und Heute und das Jetzt, dass Jesus möchte, dass wir heute, hier und jetzt schon in Freiheit leben von diesen alten Verwundungen. Erst durch den Aufbruch des Fichtenstammes wurde ja sichtbar, dass diese tiefe Herzverletzung genau durch ein Kreuz geht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Genau durch das Kreuz. Und ich bin unglaublich dankbar, dass der Künstler, Martin Barth heißt er übrigens, dass er dieses Loch nicht schwarz gemalt hat, sondern dass er es gelb gemalt hat. Gelb wie das Sonnenlicht. So wird Gott verherrlicht durch meine verheilte Wunde. Sie prangt wie das Zeichen seiner Liebe am Kreuz meines Heilandes, der mir verspricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Aufbruch. Die Mitte reißt. Das Herz bricht auf. So bloß, so wehrlos, ohne das dicke Fell der Jahresringe. Ich höre mein Retterwort, roll weg den Stein und räum den Leichenkeller aus. Sieh deinem Schmerz ins Angesicht, dann mach ihn frei und lass ihn gehen. Ich breche auf und lass den Schmerz am Kreuz.